Chris Bolton!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 102 vom 16. April 2024. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße wie immer am anderen Ende der Leitung Michael Weber. Moin Micha.
Ja, gute Gunnar. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Und falls ihr euch fragt, was ich gerade trage, ich habe ein schwarzes Shirt an, auf dem steht Balenciaga. Vorne klein, hinten groß. Und statt einer Hose habe ich einfach alle meine SVW in Wiesbaden-Schals zusammengenäht. Somit bin ich Wehen unten, Wiesbaden oben, Kutte und Edelfan in einer Person.
Sehr stark. Ja, ich habe jetzt nichts spontan vorbereitet zu meinem waghalsigen Outfit, aber für jeden, der oder jede, der sich fragt, was hat es damit auf sich, unser gemeinsamer früherer Lieblingspodcast Doppelsechs hat letzte Woche, wann war das, vor zwei Wochen schon, glaube ich, mal eine
Oster-Irgendwas.
So eine Sonderfolge nochmal rausgehauen. Die haben eigentlich vor einem Jahr ihr Kultprojekt beendet, aber jetzt kam nochmal eine Folge und ja, wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören bei Doppelsechs.
Ja. Genau, das mit dem Shirt stimmt sogar.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das habe ich dir genau aus diesem Anlass, weil die beiden Kollegen da auch immer gerne über die Markenaffinität der Fußballer sich lustig machen und mit diesen ganzen Begriffen da um sich werfen. Da habe ich dir, glaube ich, aus dem Thailand-Urlaub mal das Balenciaga-Shirt mitgebracht.
Ja, das habe ich heute mal angeschaut.
Sehr gut. Ja. Damit wären wir eigentlich schon direkt beim Thema Robert Andrich. Glückwunsch nach Leverkusen und vor allem natürlich an Robert Andrich zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der ist ja auch ein Styler, der gern mal auch ein bisschen extravaganter sich kleidet. Ich glaube, Balenciaga ist da bestimmt auch am Start, weiß ich jetzt nicht genau.
Das Foto, das wir mit ihm vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht haben, als er im Stadion war,
ja,
da hat er diesen Balenciaga. Dieses Sommer, das war ja so ein Hemd und Hose.
So eine Klamotte,
ja. Ja, das war ja auch, stand da auch drauf, wahrscheinlich nicht aus Thailand. Genau, das hat er an und auch das passt natürlich jetzt ganz wunderbar. Der erste deutsche Meister, der schon mal bei Wien Wiesbaden gespielt hat, korrekt?
Ja, nicht ganz. Also bei Wien Wiesbaden, wenn man es jetzt enger auslegt, ist richtig. Es gibt natürlich noch einen ehemaligen Wehner, der sogar zweimal deutscher Meister wurde. Kommst du drauf? Du weißt es bestimmt, weil du hast es spätestens im Buch gelesen. Aber ich merke, du hast es gerade nicht parat.
Ein ehemaliger Wehner, der deutscher Meister wurde als Spieler?
Ja.
Mit Stuttgart?
Vielleicht sogar da auch. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der dann. Dann wären es sogar drei, glaube ich. Ich müsste jetzt mal nachgucken.
Dann hau raus.
Das mache ich jetzt gerade auch nicht mehr auswendig. Ja. Toni da Silva.
Aha. Stimmt.
Der war ja dann noch in Dortmund.
Okay, dann der erste Stammspieler. Na gut, da Silva war.
Ja.
Ja, gut, der war nicht ganz. Aber mal wieder einer. So.
Ja. Ich glaube, der Silber war bisher der Einzige und jetzt Robert Andrich. Und ja auch auf dem besten Wege zum Stammspieler bei der Europameisterschaft, zumindest nach aktuellem Stand. Ja, toll. Freut uns und gut.
Freut auch uns.
Damit freut auch uns und damit genug der guten Nachrichten sprechen wir über den SVW. Da sieht's momentan nicht so gut aus, beziehungsweise der Negativtrend setzt sich fort und es wird immer brenzliger. Wir hatten seit der letzten Folge zwei Spiele, zwei Niederlagen.
Das hatten wir schon mal, oder?
Ja, die Woche davor, die Aufnahme davor auch, weil es sind jetzt vier Niederlagen am Stück mittlerweile. Und gab auch so gewisse Parallelen zwischen den beiden Spielen. Ja, zumindest in beiden Mal wieder ein Platzverweis. Also das ist auch nicht hilfreich. Ja, gehen wir es vielleicht chronologisch an. Vorletzte Woche, Freitagabends, Auswärtsspiel in Rostock, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Vorletzter waren und mit die meisten Gegentore hatten oder zweitmeisten Gegentore oder sowas.
Die wenigsten geschossen.
Aber, und ja, so, also keine gute Bilanz. Aber die haben im Gegensatz zu uns, wie sagt man so schön, ihren Shit together gekriegt. Haben ein relativ gutes Spiel gezeigt. Und ja, unsere eben nicht. Erste Halbzeit war noch okay, würde ich sagen. Rostock hat anfangs ziemlich Dampf gemacht, ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden.
Das,
richtig viele Chancen.
Genau, das war ja so ein bisschen zu erwarten. Mhm. Das war auch nicht das Tragische, aber es ist eben, ja, diese Art ins Spiel zu gehen, direkt praktisch der Heimmannschaft das Tor aufzumachen, dass sie die Heimfans mitnimmt und so weiter.
Ja. Es war ein bisschen ähnlich wie die Woche davor gegen Osnabrück, wo man auch so die erste halbe Stunde irgendwie so ziemlich passiv war. Mhm. Gegen Osnabrück wurde es dann in dem Sinne bestraft, dass man sich da dieses blöde Tor und am Ende auch spielentscheidende Tor dann gefangen hat. Das ist uns in Rostock zunächst mal erspart geblieben. Da ging es dann. Am Ende hatten wir dann sogar ein paar Chancen. Da war ein guter Freistoß von Häuser und ich glaube noch irgendwie eine Chance so gegen Ende der ersten Halbzeit. Ich sag mal, wenn es ideal läuft, geht man da sogar mit einem 1-0 in die Pause. Aber 0-0 war immerhin schon mal ein Fortschritt gegenüber den Spielen davor. Mhm. Und man dachte, okay, wenn sie jetzt vielleicht eine bessere zweite Halbzeit spielen, kann doch noch was gehen. Aber das hat sich dann schon nach wenigen Minuten dann erledigt gehabt. Möchtest du das schildern, Micha?
Ja, wir haben das Spiel ja zusammengeguckt. Mhm. Aber ja, es war ja wirklich so 2-3 Minuten nach Wiederanpfiff, meine ich. Ein Freistoß. Und du noch meintest, war das ein Freistoß, aber gut. So Situationen gibt's halt aus dem Halbfeld.
Ja, ich meine, wenn ich es mir so in der Wiederholung nochmal angeschaut habe, bin ich immer noch der Meinung, dass der Rostocker tatsächlich Anger auf den Fuß tritt und nicht umgekehrt. Einfach weil, aber gut, das ist so in der Bewegung. Aber ja, ist dann halt ärgerlich, weil daraus dann eben das Tor entsteht.
Genau, es ist halt ein Freistoß, eine Flanke, eine Freistoßflanke. Und die wird dann vom reinlaufenden Rostocker, der lässt ihn so auf seinen Kopf ditschen, glaube ich, ne, und verlängert ihn dann halt ins Tor. Ist halt immer so Tore nach der Pause, gerade auswärts bei so einem Spiel, wo du eigentlich dachtest, da werden nicht so viele Tore fallen. Halt schwierig und ja, aber irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass wir da groß noch was entgegenzusetzen haben. Wir tun uns einfach offensiv sehr schwer.
Vor allem, weil halt direkt eine Minute danach Jakobsen sich die rote Karte
ab. Ach, das war direkt danach doch? Ja, okay.
Ja, ja, das war wirklich, ich glaube, dann war dann halt, okay, Torjubel und Check und dies und das. Und dann dauert es ja immer so ein bisschen. Das,
ja, ja.
Und dann nach Anpfiff war es, glaube ich, keine 20 Sekunden, als Jakobsen da
ja, den Gegenspieler genau, umsetzt. Ja, war kurz hintereinander, ja. Ja, und dann hast du da gesessen und wusstest eigentlich, dass, ja, okay, also war 51. und 52. genau. Das Spiel wirst du wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Und dann, ja, war es natürlich zu 10. Ja, bemüht, aber eben auch nicht viel mehr. Der Einsatz stimmt, aber die Qualität auf dem Platz halt gerade nicht. Und dann fängst du halt, ja, 20 Minuten, nachdem du in Unterzahl bist, das 2-0.
Ich meine, das war so ein richtig schön ausgespielter Konter, ne?
Genau.
Da waren unsere dann schon relativ offensiv dann unterwegs. Okay, gut, da war es dann so irgendwie so 70. oder sowas. Das ist ja dann schon so die Phase, wo du langsam dann aufmachen musst. Und zumal dann man weniger bist, ja.
Genau, und dann, das ist dann so ein Ding, der spielt dann nochmal quer und der schiebt ihn dann rein und, oder schießt ihn dann rein. Ja, dann gab es ja noch den Anschlusstreffer auch durch Ivan. Mhm. Ich glaube, Vorarbeit war
Bennett. Schöne Vorarbeit, ne? Übrigens von Bennett,
ja. Genau, der da ja auch wieder der jetzt auch wieder mitspielt. Ja, und dann war tatsächlich nochmal sowas wie ein bisschen wie Hoffnung da, aber gut, die wurde dann halt zumal die Rostocker vorne auch einen Stürmer hatten, der ja gar nichts hinbekommen hat, der ja auch ein Eingewechselter, der eigentlich nur für Ballverluste gesorgt hat oder wo die Abstimmung nicht gepasst hat und das können wir ja auch. Ja.
Bezeichnet das genau der mit einem eigentlich verunglückten Abschluss dann sozusagen die Vorlage zum 3-1 dann am Schluss noch gibt. Weil das war ja eigentlich ein Torschuss, den er
halt
richtig trifft, aber dann kommt der andere halt gerade noch rechtzeitig.
Das ist halt das, was ich ja dann auch gegen Düsseldorf fortgesetzt hat oder was mit Osnabrück spätestens angefangen hat. Wir haben halt überhaupt kein Spielglück. Also wir spielen es auch nicht gut, aber wir haben halt überhaupt kein Spielglück, beziehungsweise, ja, Spielpech sagt man jetzt selten, aber es ist im Zweifel läuft es gegen uns. Ich meine, da kannst du den HSV noch so ein bisschen mit, naja, Hamburg lassen wir mal raus, weil die hatten ja auch ein paar bisschen mit Latte und Pfosten da Pech. Aber auch das R1-0, ne, das ist so ein abgefälschtes Ding, das sich dann hinter Stritzel senkt. Das zweite war ja dieser Freistoß unter der Mauer durch. Also, das sind halt auch Dinge, da hast du schon Pech. Aber gut, in Hamburg hast du zumindest auch noch ein bisschen Glück am Anfang. Aber wie gesagt, Osnabrück, das nicht gegebene Tor, plus die Chancen, die dann halt einfach auch nicht reingehen. Wie gesagt, kannst du alles besser spielen, nicht die Frage, aber du brauchst auch einfach mal, gerade wenn es nicht läuft, eine Entscheidung vom Schiri für dich und nicht gegen dich. Mal ein abgefälschtes Ding, das reingeht und eben nicht, wo der Ball nicht abgeblockt wird, sondern wo es eben abgefälscht und rein. Oder wie gesagt, wo einfach halt auch ein Tor zählt, was nur zu 1% faul ist oder 3. Ich meine, die rote Karte von Jakobsen, die war berechtigt. Und auch bei den Gegentoren brauchst du dich jetzt nicht beschweren. Also in Rostock, da würde ich das jetzt noch am wenigsten sehen. Da hast du jetzt nicht verloren, weil du Pech hattest und weil Rostock dann doch besser war. Aber wie gesagt, auch da kannst du natürlich normal einen Punkt mitnehmen, ja, auch wenn du nicht so gut spielst. Aber da brauchst du natürlich einen anderen, ja, da musst du den Standard besser verteidigen, darfst nicht in Unterzahl geraten. Wie gesagt, da kommt halt einfach auch viel zusammen. Und ja, ging ja gegen Düsseldorf dann so weiter, ne? Die machen die erste Chance rein und dann fliegt wieder einer vom Platz. Es sei denn, du willst jetzt zu Rostock noch mehr sagen.
Nee, eigentlich nicht. Also es ist halt dann insgesamt halt blöd, weil gerade so Osnabrück und Rostock, das waren halt eigentlich so Spiele, wo du was holen musst. So gegen die direkten Konkurrenten wenigstens ein Unentschieden, um die auch auf Distanz zu halten. Und so halt sich selbst noch so, ja, eichhörnchenmäßig sich so einzelne Punkte halt zusammenzuklauben. Ich sag mal, wenn du da die beiden Spiele gewonnen hättest, dann wären wir jetzt schon aus der ganzen Nummer raus. Ja, dann hätten wir jetzt 37 und dann könnten wir den Rest der Saison entspannt angehen. Da würde man noch so ein, zwei Punkte hier oder da sammeln und dann fertig wäre die Laube. Ja, das wäre ich total entspannt. Und so hängst du halt jetzt mittendrin. Von daher sind das halt schon sehr, sehr ärgerliche, verpasste Chancen.
Ja, wobei, dass du in Rostock gewinnst, das war schon ein weiter Weg. So wie das Spiel gelaufen ist,
ja, aber Osnabrück. Genau, Rostock hat auch deutlich besser gespielt als zuletzt. Also die hatten ja auch, haben ja auch viele schlechte Spiele jetzt gehabt, sonst würden sie ja nicht unten drin stehen. Die haben eigentlich recht gut gespielt. Also da hätten wir auch, ich sag mal, mit der besseren Form vielleicht nicht unbedingt gewonnen. Aber so rein von der Papierform oder wenn du drauf guckst, denkst du, okay, da musst du jetzt eigentlich so aus der Situation heraus dann halt vielleicht wenigstens ein 1-1 oder irgendwas mitnehmen.
Klar, ich meine, Rostock sieht's halt genauso. Die sagen halt auch, gegen die müssen wir gewinnen zu Hause.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Aber ja, du musst natürlich mal, also entweder musst du überraschend gegen ein starkes Team gewinnen, aber im besten Fall gewinnst du halt gegen die direkte Konkurrenz. Und ich sag mal, zumindest gegen Osnabrück warst du ja klar besser. Also, dass du das Spiel verlierst. Selbst
das
dieser
hätte
eine
man
Punkt,
auf jeden Fall gewinnen
selbst dieser,
müssen.
Aber selbst ein Punkt hätte uns ja auch, kann am Ende viel wert sein. Man merkt, wie eng das da unten ist. Und ich sag mal, klar, du kannst jetzt nicht sagen, dass den Punkt holen wir auf jeden Fall, wenn das Tor von Vukotic zählt. Keine Ahnung, wie die Spieldynamik sich dann vielleicht nochmal ändert. Aber ja, da wäre ich dann eher bei 3 Punkten als bei 0, ja. Oder halt zumindest bei einem. Und wie gesagt, das ist halt gerade bei den Heimspielen jetzt, ja, wie gesagt, du musst gegen direkten Konkurrenten mal gewinnen. Oder darfst, ja, jetzt hast du dein Polster komplett aufgebraucht und der Trend spricht ganz klar gegen dich. Und ja, also gepaart mit dieser Spielweise, die halt eher guckt, defensiv gut zu stehen, das kannst du halt A, irgendwann nicht mehr leisten und B, können wir es aber halt irgendwie nicht anders. Von daher ist es eine ganz üble Mischung gerade, kein Spielglück zu haben und offensiv nach vorne so wenig zu machen. Ja, aber gut. Also, wieder Rostock war dann schon wieder ein, ja, der nächste
schon
Tiefschlag, ja. und schlechte Laune ab Dienstagabend, was das, was Fußball angeht. Das ist, ja, das waren harte zwei, das waren zwei harte Spiele und es wurde ja dann nicht wirklich besser, auch wenn du eine Niederlage gegen Düsseldorf eher ja, einkalkulieren musst oder halt ja, verkraften kannst. Aber wie gesagt, auch da, wenn du da natürlich nach einer Viertelstunde in Unterzahl spielst oder nach 20 Minuten, da war es eine halbe Stunde, ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Ja. Ja, genau, dann kommen wir doch zum Düsseldorf-Spiel. Ja, das ist so ein Ding. Ich meine, klar, man sieht die Tabelle, man weiß, Düsseldorf ist in guter Form, die spielen um Aufstieg mit. Da erwartet man jetzt nicht unbedingt, das wäre wirklich so ein Bonuspunkt, wenn man da irgendwas holen würde. Also jeder geht eigentlich ja davon aus, dass man da verliert. Und trotzdem ist man danach frustriert, weil eigentlich mehr drin gewesen wäre. Also eigentlich hat Düsseldorf uns ja Sachen angeboten. Das ist der Verrückte. Die haben ganz anders als die meisten Teams da oben. Ich glaube, die haben auch so ihre Spielweise so im Laufe der Saison jetzt ein bisschen umgestellt. Die ziehen sich eher ein bisschen zurück, sind ein bisschen abwartender und lassen den Gegner erstmal machen, um dann tatsächlich selbst auch zu kontern. Also im Prinzip das, was wir machen oder gemacht haben, bloß besser. Und halt mit deutlich mehr, ja, mehr fußballerischer Qualität. Na klar, das ist ein ganz anderer Kader. Und so fahren die gerade ganz gut. Und die haben im Prinzip die ersten 10 Minuten oder sowas, haben die sich das mal so angeschaut, haben wen den Ball überlassen. Die haben dann auch schön von links nach rechts und dies und das und mal geguckt, wann da was nach vorne geht irgendwie. Aber dann halt, sobald es irgendwo so in die gefährliche Zone geht irgendwie, ja gut, dann war der Ball dann halt auch weg. Vielleicht gar nicht mal so unbedingt, weil Düsseldorf wahnsinnig gut verteidigt hat, sondern weil unsere einfach dazu schlecht waren. Ja, irgendwie mit ungenauen Anspielen oder sonst irgendwas. Also da hatten die keine große Mühe, das zu verteidigen. Ja, und nach einer keine Viertelstunde, dann haben sie die erste Chance. Einmal so in den Strafraum da reingespielt, schön ins lange Eck gezogen, bums 1-0. Ja, so macht man das. Also das war dann schon frappierend.
Genau, und danach kam ich dann auch im Stadion an.
Ja, stimmt, du hast den Anfang verpasst.
Genau, die erste Viertelstunde habe ich verpasst, leider. Das war, kam ja da aus dem Urlaub erst wieder, habe allerdings dann auf dem Weg zum Stadion noch eine blöde Entscheidung getroffen, weil ich dachte, es geht schneller, war dann aber nicht der Fall beim Umsteigen. Egal, auf jeden Fall habe ich das 1-0 dann, als ich am Stadion vorbeilief, gehört und habe den Jubel dann erstmal den Düsseldorfern zugeordnet, genau. Und nachdem dann auch kein Musikjingle gespielt wurde, ja, wurde das dann ja leider bestätigt. Da steigt die Laune ja dann auch schon, wenn du weißt, du kommst zu spät und dann fällt ja, ja, auch noch gerade das 0-1. Das ist so, bäh. Und ja, gut, und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, also Lee ist ja dann erst nach in der 35. vom Platz geflogen. Aber wie du sagst, also Düsseldorf war auch erstmal drauf bedacht, hinten gut zu stehen. Und das ist ja gegen uns natürlich auch ein probates Mittel, weil, genau, also unsere Abwehr ist halt nicht mehr so stabil, dass wir da hinten alles weghauen. Ein Gegentor fangen wir meistens, wenn nicht sogar mehr. In den letzten Spielen ja waren es ja nie, also ein Gegentor hatten wir ja nur gegen Osnabrück und Hannover. Und ja, also ich meine, das erste, das sah gut aus, aber es ist halt auch, ja, es ist halt schon dann auch zu schlecht verteidigt einfach, ja. Es ist dann zu wenig und ja, dann die rote Karte von Lee war dann natürlich fast schon der Sargnagel für das Spiel. Wo du halt auch sagst, ja, wie ich sag halt, überhaupt kein Spielglück. Wenn der Schiri da gelb gibt, beschwert sich kein Düsseldorfer, der VAR greift nicht ein. Also denke ich mal, zumindest, man kann die geben. Aber ich find's halt bitter, weil es halt eine Situation ist, die total ungefährlich ist und wo Lee halt auch meiner Meinung nach überhaupt keine Absicht hat. Der war einfach unaufmerksam, der war zu nah an dem Gegenspieler dran und ja, trifft ihn dann halt blöd.
Genau, wobei Absicht jetzt natürlich da nicht die Rolle spielt. Ich sag mal, wenn er von hinten trifft, dann trifft er von hinten.
Ja, aber er wollte schon, ja noch nicht mal.
Aber ich gebe jetzt. Also, Ich geb dir recht, oder ich stimme dir zu, ich find's auch sehr hart. Also klar kann man es geben, weil es halt eben von hinten
genau.
mit einer offenen Sohle ist, aber es ist jetzt nicht eine riesen Dynamik dann da drin, dass der dem da jetzt irgendwie die Achillessehne durchtrennt oder irgendwas. Also das ist, ja, klar, sicherlich ist es für einen Moment schmerzhaft. Gelbe Karte auf jeden Fall, natürlich. Aber ja, hätte man dabei auch belassen können, ja.
Genau, also natürlich geht's bei, glaube ich, immer um, was ich nicht, das sind so die Schlagworte Trefferbild und Intensität und was weiß ich. Mhm. Und wie gesagt, er muss natürlich da aufpassen. Er ist halt zu nah dran. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war es keine Absicht, aber wie gesagt, das ist nicht immer das Entscheidende. Er macht halt einfach die Bewegung mit und passt halt nicht auf und tritt ihm da halt von hinten dann auf die Wade und Achillesferse oder was auch immer. Ja, also wie gesagt, es ist halt in so einer Situation, wo es eigentlich um nichts geht und er will ihn ja nicht treffen. Er läuft ja einfach nur. Also manchmal hast du ja so dieses Ding, du grätsch, willst den Ball spielen, triffst den Ball nicht. Okay, da willst du den auch nicht treffen, aber gehst halt das Risiko ein. In dem Fall ist er ja noch nicht mal das Risiko eingegangen, weil er ja eigentlich gar nichts wollte. So sah es zumindest für mich aus. Aber okay, es hilft dann halt nichts, wenn er trifft, ja, und der Schiri so entscheidet und dann der VAR halt auch sagt, ja gut, er driften. Das ist ja auch eigentlich das, was wir wollen, dass der nur dann eingreift, wenn es halt falsch ist, wie zum Beispiel wir das dann gegen Osnabrück hätte machen müssen, aber bei dem Tor. In dem Fall kann ich es jetzt verstehen, aber du hast halt wieder eben das Pech, dass diese, ja, es ist halt irgendwie unnötig und es passt total irgendwie zu dem, wie wir uns da irgendwie präsentieren, aber es ist halt wieder dumm gelaufen irgendwie. Also du bist irgendwie auch mit Schuld. Aber dann ist das Ding halt auch durch, ne? Ist ja wie in Rostock, 0-1 ja. Und rote Karte. Und das reicht dann halt nicht, ne? Also gegen Hannover hast du ja noch das 1-1 gemacht. Oder hast ja 1-1 gespielt. Und vielleicht wäre das gegen Düsseldorf auch gegangen, wenn du eben mit 10 Mann spielst. Ich meine, die Düsseldorfer haben nach dem Platzverweis auch nicht mehr gemacht. Das war ja noch das Interessante, dass du überhaupt nicht schlechter ausgesehen hast.
Genau, die haben sich das dann weiter eigentlich relativ entspannt angeschaut und dann halt, ja, zwischendurch haben sie dann mal so ein bisschen aufgedreht und dann hat ein guter Angriff gereicht, dem sie dann halt in der zweiten Halbzeit das 2-0 machen und damit war es dann halt endgültig erledigt. Also halbe Stunde noch zu spielen hin oder her, da ist überhaupt nichts mehr angebrannt.
Ja, da merkt man, was für einen Unterschied das eben macht, wenn du eben dieses Selbstverständnis hast, ne, wie es ja auch Leverkusen hat, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität haben, aber wenn du einfach dieses, was der Kopf dann ausmacht, ne,
naja,
du rennst an, da weißt du auch genau, du hast die Qualität, das Ding zu machen. In Düsseldorf, ja, die haben es halt entspannt zu Ende gespielt, das war im Stile einer Spitzenmannschaft. Ja, ich denke, für die wird es trotzdem nicht reichen, weil sie maximal Dritter werden. Und ja, wenn sie Glück haben, kommen sie dann gegen Bochum oder so dran. Aber ich denke, dass egal, also ist jetzt nicht unser Thema.
Genau, aber an der Stelle würde ich dann jetzt doch nochmal spontan Köln die Daumen drücken. Also eine Relegation Köln gegen Düsseldorf, das würde ich mir anschauen. Aber gut.
Gut, kann auch sein, dass die Mainz es direkt schaffen jetzt, ne? So wie die drauf sind.
Ja, das momentan sieht das nicht danach aus, dass Mainz nochmal ganz unten reinrutscht.
Genau.
Okay. Naja, gut, ist, wie gesagt, das ist nicht unser Thema, hast du recht. Ja, und umgekehrt für uns, da gilt das Zitat des kürzlich leider viel zu früh verstorbenen Andi Brehme, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Das ist, da, wie du sagst, da kommen dann so die Sachen zusammen und es ist eigentlich immer so der Eindruck, wenn du unten drin steckst, dann hast du halt auch so diese knappen Schiri-Entscheidungen, die vielleicht auch anders ausgelegt werden können, die hast du dann meistens gegen dich. Ja. Das kommt dann immer so oben drauf.
Das hätte dann aber gegen Osnabrück nicht passieren dürfen eigentlich.
Naja, gut, da hatten wir auch schon den.
Weil die ja noch weiter unten stehen.
Einen schlechten Trend, wobei Düsseldorf, sag ich, Osnabrück ja zumindest ein bisschen einen positiven Trend hat, weil sie ja schon in der Rückrunde dann doch ein paar mehr Punkte hatten. Also
ja, gut,
so gesehen, aber ja, okay, ist egal.
Das auch nicht, oder?
Da hatten sie, glaube ich, die Woche vorher verloren, ja.
Aber ja, mittlerweile ist es eben, wir spielen gefühlt so eine Rückrunde wie Osnabrück die Hinrunde. Und es dürfte beiden die Klasse kosten. So wie das aktuell aussieht.
So sieht es momentan aus, genau. Gerade noch ein Wort zur Abwehr.
Ja.
Also ich meine, gegen Osnabrück, in Rostock, das habe ich ja verstanden, da war dann Jakobsen hat gefehlt. Und dann hat er dann, da hat der Trainer dann Mathiesen dann nach vorne gezogen. Hinten hat man mit Viererkette dann gespielt und Mathiesen dann ins defensive Mittelfeld nach vorne gezogen. Verstehe ich, wenn du so in Unterzahl bist und dann halt irgendwie dich ein bisschen neu sortieren musst und guckst, wie du halt jetzt da klarkommst. Ja, ging so, okay. Jetzt gegen Düsseldorf haben wir ja so begonnen. Also wieder mit einer Viererkette und Mathiesen auf der Sechs. Und ich bin jetzt echt nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, jetzt in der Phase, nachdem man eigentlich die ganze Saison mit der Dreier-Fünferkette hinten gespielt hat, dass man da jetzt anfängt, da das System umzustellen. Ja, okay, in letzter Zeit hat es nicht so gut geklappt, aber es wirkt so ein bisschen nach, mir gehen die Ideen aus, ich muss jetzt irgendwas tun. Und ja, also weiß nicht, gerade so das 1-0, wie der Ball da halt so durch den Strafraum da so geht, ist jetzt natürlich völlig hypothetisch, aber vielleicht hätte man halt in der Standardabwehr halt ein bisschen enger da gestanden. Und so war dann halt Mathiesen dann einfach irgendwie 2 Meter weiter draußen und so vielleicht dann halt auch eher eine Lücke. Behaupte ich mal, aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht beweisen. Ja, also vielleicht wäre das Tor mit der Standard-Fünferkette genauso gefallen. Bin aber trotzdem halt ein bisschen am Zweifeln, ob das zu dem Zeitpunkt jetzt eine gute Idee ist, jetzt an der Formation da jetzt rumzurütteln. Wie siehst du das?
Ja, du kannst das Wort bisschen streichen. Das ist in meinen Augen, ich meine, es gibt ja dann mehrere Möglichkeiten und danach weißt du es immer besser. Aber vom Prinzip ist es ja so, dass, wie gesagt, die Bilanz dieses Jahr, oder man kann die, wenn man es noch weiter zurückdreht und die Spiele von der Ende der Hinrunde noch dazu nimmt, ist es ja eine katastrophale Bilanz, die wir haben in den letzten 16 Spielen, glaube ich, 2 Siege. Und ich weiß nicht, 10 Punkte oder was? Oder sind es sogar so nur die 9 in den letzten 16 Spielen?
Ja, 9 in der Rückrunde und vorher hat man noch St. Pauli noch.
Ja, stimmt, dann sind es 10 Punkte in den letzten 16 Spielen wahrscheinlich. Und das ist natürlich, also der Punkt ist, wenn du was änderst und das klappt genauso wenig, dann stehst du ja noch beschissener da wie vorher, weil dann weißt du, okay, auch das klappt nicht. Was sollen wir jetzt noch machen? Ich denke, da wäre weil die Abwehr war ja das, was am besten funktioniert hat bei uns, plus eben einzelne Spiele, wo dann eben das eine Tor gereicht hat oder wir dann eben auch doch, wo es dann doch offensiv so gut lief, dass dann eben mehrere Tore schießen konntest. Aber im Endeffekt, also was du damit machst, heißt, du sagst ja im Prinzip, das, was wir die ganze Zeit gespielt haben, das reicht jetzt nicht mehr. Das heißt, wir sind nicht gut genug. Gut, kannst du dich auch begründen und sagen, ich verspreche mir davon mehr und dadurch wird es besser, aber war ja nicht der Fall.
Ja, ich meine, du hast zumindest in der Theorie, hast du dann, ich sag mal, eine Position etwas offensiver.
Ja, gut, vom Prinzip Lirum Larum, du hast jetzt 2 Spiele in Unterzahl gespielt, bist aber auch 2-mal in Rückstand, mir ist jetzt das 3. Spiel in Folge oder das 4. Spiel in Folge in Rückstand geraten. Ja, hast ja, dazu jetzt noch gesperrte Spieler. Ich weiß nicht, was mit Fechner ist. Warum der nicht neben Häuser spielen kann. Ich finde es auch extrem schwierig, Mathiesen hinten rauszunehmen. Klar, du hast bei den Innenverteidigern noch das größte Angebot wahrscheinlich an Spielern, die du reinwerfen kannst. Mhm. Aber trotzdem, ja, also gibt nur eigentlich jetzt 2 Möglichkeiten. Wenn wir das in Lautern verlieren, denke ich mal, dann war es das, weil dann sind auch die an uns vorbei. Dann wüsste ich nicht, wie wir das bei dem Restprogramm noch hinkriegen sollen, weil ja, zu Hause gegen Kiel versprechen wir nichts, in Braunschweig versprechen wir auch nichts, wie die spielen. Und gegen Pauli, selbst wenn die schon durch sind, wird das eine ganz enge Nummer. Das heißt, also wenn du jetzt gegen Lautern verlierst, dann war es das und also zumindest was meine Hoffnung angeht, natürlich rechnerisch nicht und du kannst natürlich auch gegen Fürth dann wieder gewinnen und dann sieht es schon wieder anders aus, aber also wenn du alle direkten Duelle verlierst und dich so präsentierst und ständig einer noch vom Platz fliegt und alles gegen dich läuft, ja, pff, wo soll dann der Glauben auch noch herkommen, ja. Aber
ja.
Mein Motto ist, ich wollte es eigentlich auch so auf dem Hallberg so ein Banner anbringen, wie die Ultras es gemacht haben, aber ich habe nicht so viel Tapetenrolle oder wie das heißt. Ich wollte, vielleicht schreibe ich sie Mocki, dass das der Mannschaft noch sagt. In Kaiserslautern kehrt das Spielglück zurück.
Oh, okay.
Das ist mein Motto.
Ja.
Kaiserslautern, aber, Kaiserslautern kehrt das Spielglück zurück. Und ja, dann haben wir jetzt die nächsten Spiele Glück und kein Pech.
Ja,
das anders wird es nicht gehen. So.
Wollte gerade sagen, ja, dass darauf müssen wir auch zählen. Dass wir jetzt anfangen, plötzlich da irgendwie vorne zu kombinieren und dann irgendwie drei Tore rausspielen, ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also es muss halt auch irgendwie mit den Situationen passen. Aber ganz klar, Kaiserslautern hat jetzt so gefühlt einen Endspielcharakter, ne? Also das, wenn du, wie du sagst, wenn du da verlierst, dann ja, fehlt einem dann irgendwann so die Fantasie, wo da jetzt noch die nötigen Punkte daherkommen sollen, weil dann muss man ja auch sogar dann noch einen Rückstand aufholen, ja. Bis jetzt konnte man ja immer noch irgendwie, ich sag mal so, das Polster, was jede Woche um weitere Pünktchen geschmolzen ist, hatte man aber immerhin zumindest noch ein bisschen. Ja, jetzt sind wir punktgleich mit
Braunschweig
und Rostock, genau. Ja. Die unsere halbwegs akzeptable Tordifferenz rettet uns da jetzt gerade noch. Weil gegenüber Braunschweig sind es auch nur zwei Tore. Rostock ist dann doch ein Stück weiter zurück, aber ja.
Ja, da war der letzte Spieltag.
Das ist halt auch gut, nur so. Ja. Da haben die jetzt deutlich verloren.
Ne? Ja, gegen Kiel, aber gegen die spielen wir auch noch.
Ja, 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 das steht uns auch noch bevor.
Das.
Genau. Aber ja, also letztendlich jetzt am Samstag in Kaiserslautern. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, aber da darfst du halt einfach nicht verlieren. Also musst du mindestens einen Unentschieden rausholen.
Das hast du in Rostock auch gesagt.
Besser, ne? Natürlich gewinnen. Ja, ja, hatte ich ja gegen.
Aber gut, war ja auch richtig.
Ja.
Das einzig Gute an der Sache ist, all das, was du gesagt hast, Endspiel, musste gewinnen, was auch immer, das Gleiche gilt für Lautern. Genau das Gleiche gilt für Lautern. Für die sogar.
Für die gilt es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die müssen sogar eigentlich gewinnen. Mit einem Unentschieden wäre es für die sogar noch problematisch, weil sie halt eben zwei Punkte dahinter stehen. Ne? Also die müssen eigentlich auf Sieg spielen.
Korrekt.
Es wird laut. Stadion wird ziemlich voll. Auch von uns kommen doch dann doch relativ viele mit.
Achso, ich dachte, das meinst du.
Und. Nee, auch der Heimbereich, glaube ich, ziemlich voll. Also da würden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, wir reden da wahrscheinlich von 40.000 Leute oder sowas. Ne? Also das wird schon ziemlicher Kracher.
Ja, das war zuletzt ja nicht so unser Ding.
In vollen Stadien.
Ja, Schalke und Hamburg haben wir kein Tor geschossen.
Ja, Schalke hätten wir auch was holen können. Naja, gut, okay.
Ja, auch da hast du halt den blöden Elfer, ne?
Ja, ja.
Das ist halt auch, also das ist immer im Zweifel, stellen wir uns so ein bisschen zu doof an und ich meine, der, wie heißt der, Karaman, gell? Der Elferschütze von denen?
Ich glaube,
hat jetzt gegen Nürnberg hat er einen verholzt dann. Ja. Aber gut, hat er vorher halt auch das Ding schon gemacht. Ja, sowas brauchst du dann halt auch mal, ne? Dass wenn dann sowas ist, dass der Stritzel den dann hält oder der den eben ja, halt versemmelt, aber ja. Ja.
Ja, aber wenn wir gerade so dabei sind, dann.
Aber in Lautern hätte das
schon angefangen. Ja, so ist das, genau. Gucken wir doch gerade mal so die Tabelle. Also, wenn wir von unten anfangen, Osnabrück mit 24. Ist natürlich schwer für die, aber immer noch im Rennen und die haben jetzt auch noch ein paar halbwegs direkte Konkurrenten jetzt vor der Brust. Die spielen jetzt gegen Braunschweig jetzt am Samstag. Parallel zu unserem Spiel.
Ja, der spielt da jetzt, ist krass.
Dann die Woche drauf gegen Magdeburg. So, das heißt, für die sind jetzt die nächsten zwei Spiele auch entscheidend. Wenn die da nochmal punkten, dann lassen die da auch noch nicht nach und halten andere unten drin. Genau, wir gegen Kaiserslautern, die sind mit 29 Vorletzte. Dann hast du Rostock, Braunschweig, Wien mit 31, Magdeburg mit 33. Die haben zum Schluss dann doch noch in Hamburg dann oder gegen Hamburg noch den Ausgleich bekommen. Ja, ansonsten wären die auch schon fast raus gewesen. Und Schalke jetzt mit 35, die haben sich schon so ein kleines bisschen abgesetzt jetzt.
Ja, Schalke, also dass Schalke zu Hause gegen Nürnberg gewinnt, das war fast, das da, ja, hätte ich drauf wetten sollen. Das war mir eigentlich klar. Wobei das ja auch nichts, aber ja. Das war noch das Wahrscheinlichste. Magdeburg war überraschend. Die haben ja dann auch mal wieder Tore geschossen seit Ewigkeiten. Zwei Elfmeter waren da notwendig, ja. Aber haben dann am.
Und beim ersten Elfmeter dann auch inklusive rote Karte. Das heißt, die waren dann halt auch früh in Führung und Überzahl.
Und
dann noch einen Elfmeter bekommen.
Haben,
das klingt so ein bisschen nach Spielglück, ja, war schon berechtigt, ja. Ich glaube, die Elfmeter waren jetzt nicht zu diskutieren, aber klar, das musst du dann halt auch erstmal haben. Ne?
Ja, das hast du, wenn du dann beim Gegner im Strafraum bist, häufiger.
Also, das ist noch so ein Stichwort, was mir gegen Düsseldorf ja so extrem auf den Zeiger ging, dass dann doch, ich sag mal, wenn man dann schon mal so Richtung Strafraum kam, dann wollte man dann immer noch mal einen Pass oder hier noch einen Haken oder sonst irgendwie. Statt dass man dann vielleicht auch einfach mal, wenn die Schussbahn so halbwegs frei ist, dann vielleicht auch einfach mal abzieht. Ich meine, klar, im schlimmsten Fall geht er vorbei, aber vielleicht lässt auch der Torwart ja mal einen prallen, das kommt ja auch schon mal vor, und dann ist dann halt vielleicht auch ein Britannien dann da, der halt irgendwie abstaubt. Aber wenn du nicht schießt, dann können solche Situationen gar nicht kommen. Das ist das, was wir vor, weiß nicht, vor ein, zwei Monaten noch besser gemacht haben. Da wurde auch einfach mal geschossen. Ich weiß noch, in einer Pressekonferenz hat Kocinski ja noch gesagt, ja, wer nicht schießt, kann kein Tor schießen. Deswegen sind solche Situationen durchaus bewusst. Und das fehlte jetzt halt komplett. Ne? Dann war dann hier, macht der eine noch einen Haken und Häuser versucht noch einen Doppelpass. Der Einzige, der mal geschossen hat, Betzner, das war so ungefähr die einzige gefährliche Szene so in der ersten Halbzeit. Aber gut, Betzner schießt immer drüber. Das Problem haben wir leider noch.
Ja, du hast dann halt teilweise leider auch gesehen, wenn sie dann tatsächlich mal geschossen haben, dass das teilweise ziemlich mies aussah. Da bist du halt dann wieder bei der.
Aber waren da sonst noch richtige Abschlüsse?
Ich hatte nicht Mattisen einmal geschossen, so ganz weit nach links vorbei.
Ach so, ja, gut, gegen Ende, ja. Der ging fast an die Ecke. Ja.
Und auch wenn Jakobsen schießt, sieht das ja meistens nicht anders aus.
Gut, der schießt jetzt erstmal.
Ja, aber ich sag nur, also das sind ja die dann nachrücken. Ein Häuser schießt meistens nicht, der versucht es dann nochmal aus dem Spiel raus. Ja, aber was ich noch sagen wollte, also ich meine, Magdeburg hat natürlich dann in Überzahl ein 2-0 verspielt, ne?
Ja.
Und das war dann auch das Tor in der Nachspielzeit für den HSV. Das heißt, das war für die schon auch nochmal ein Nackenschlag, weil die hätten sonst auch 35 Punkte gehabt, Magdeburg, und hätten dann eben auch einen gewissen Abstand. Aber jetzt ist halt krass, weil wirklich da die letzten 6 gegeneinander spielen, alle in direkten Duellen.
Genau, Magdeburg muss nach Rostock am Sonntag.
Und ich sag mal, Osnabrück daheim gegen Braunschweig. Ich sag mal, wenn Osnabrück das gewinnt, dann sind das auch nur 4 Punkte bis ans rettende Ufer. Wahrscheinlich. Ja doch, mehr oder weniger. Doch, auf jeden Fall. Also wenn sie gewinnen, haben sie 27, dann hat Braunschweig verloren und in Wiesbaden und Lautern gewinnt ja auch höchstens einer, oder Lautern macht nur einen Punkt. Von daher sind es auf jeden Fall dann für die 4 Punkte. Und klar, wir müssten natürlich Osnabrück die Daumen drücken jetzt am Wochenende, dass sie zumindest nicht verlieren. Und bei Rostock gegen Magdeburg weiß ich jetzt noch nicht, also was ich mir da wünsche. Aber es hängt so ein bisschen natürlich auch davon ab, was wir machen.
Ja, aber es gilt wie immer, solange wir selbst nicht punkten, ist das alles für den Allerwertesten, weil dann rutscht früher oder später zwangsläufig.
Also wir könnten mit 31 Punkten die Klasse vielleicht auch halten.
Ja.
Also wenn Rostock und Lautern nichts mehr holen.
Spielen die nochmal gegeneinander?
Ich glaube nicht. Nee,
okay.
Also wenn Magdeburg gegen Rostock gewinnt und... Ja, wobei, nee, dann wir dürfen... Nee, wenn wir 31 haben, hat Lautern ja gewonnen gegen uns. Dann klappt das nicht. Aber dann in Braunschweig, Rostock, die haben auch schon gespielt. Dann müssten Braunschweig und Rostock hinter uns bleiben. Das würde dann auch noch gehen, theoretisch. Aber ja, das wäre so dann der Optimalfall. Ja.
Also, wenn du mir es momentan wenn ich es mir aussuchen könnte, oder wenn wir jemand momentan anbieten würde, am Ende kommst du auf den Relegationsplatz. Ich würde jetzt zugreifen. Ich bin soweit.
Hättest du ja schon vor Düsseldorf gemacht. Hast du zumindest gesagt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Habe ich schon mal gesagt. Also es ist, ich meine, lange war unser Ziel ja eigentlich, also da, wo wir stehen, ist ja eigentlich genau unser Saisonziel, Platz 14. Ne? Das ist ja eigentlich das, was wir wollten. Wir wollten erste Pokalrunde in Auswärtsspiel haben. Platz 15 wäre natürlich auch noch golden mit dem direkten Klassenerhalt. Aber momentan, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Risiko oder sicher, den Relegationsplatz momentan würde ich nehmen.
Ja.
Ich habe echt Angst, dass wir halt wieder einfach direkt runtergehen.
Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du, ich meine, es gibt halt neben Osnabrück noch einen Platz, es sei denn, Osnabrück macht da jetzt wirklich nochmal richtig krass punktemäßig was, aber ja, ich meine, für ein Pokal-Heimspiel müsstest du ja 14. werden, das heißt, da müsstest du ja, da reicht ja auch Platz 15 nicht. Und die Fantasie,
ja, wie gesagt, das ist ja jetzt
Fantasie. Nicht, ne? Gut, wir sind aktuell 14.
Ja.
Aber wer weiß, in Kaiserslautern kehrt das Spielglück zurück und dann es ist ja immer noch die, also ich meine, das, der wahrscheinlichste Fall, die Klasse zu halten, ist halt einfach Sieg gegen Lautern und Fürth. Das ist einfach so, weil danach wird es bums schwer. Und Braunschweig auswärts sehe ich auch als sehr schwer an. Da würde ich lieber nach Elversberg oder Nürnberg fahren oder ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und
also ich sag mal, wir können froh sein, wenn das bis dahin noch ein Endspiel ist.
Ja.
Dass wir jetzt 6 Punkte aus den nächsten 2 Spielen holen, wäre natürlich toll, aber
ja, das, gut,
das, der Trend spricht
das,
da nicht.
Das sagen wir ja seit mehreren Spielen, dass du noch 2 gewinnen musst und dann bist du eigentlich durch. Nur leider fängst du ja nicht mehr mit einem an. Ja, aber mein, klar, ich fände es cool, wenn Lautern auch die Klasse hält, aber aktuell kann ich da keine Rücksicht drauf nehmen. Meine Hoffnung ist immer noch, dass Rostock, ja,
gut, klar, und, das
dass wir irgendwie noch, also wir müssen irgendwie vor Magdeburg landen am besten, aber auch die haben jetzt, ja, die sammeln auch ihre Punkte, ne? Ja, also.
Also ich sag mal, in so einer idealen Welt, wenn da von unten Osnabrück, Rostock und Braunschweig meinetwegen auf Relegationsplatz, ob es dann drin bleiben oder nicht, egal. Und oben gehen Kiel, HSV und St. Pauli raus, ja, dann hast du von diesen vielen, vielen Nordclubs, die wir dieses Jahr haben, werden eine ganze Menge weg. Und wenn wir dann drin bleiben und dann kommt dann vielleicht Darmstadt, Köln, Mainz, sowas runter, dann ja, hätten wir auf jeden Fall ein paar nette Auswärtsfahrten, aber das ist jetzt echt, echt zu weit gedacht. Also momentan ist eigentlich alles egal, Hauptsache und drin bleiben.
Wir machen jetzt noch was, was du die ganze Saison nicht machen wolltest. Beschäftigen uns kurz mit der dritten Liga.
Du wolltest das nicht.
Nee, du hast immer gesagt, nee, mit der dritten Liga beschäftigen wir uns nicht, hast du immer gesagt. Müssen die Hörer uns aufklären, wie sie es in Erinnerung haben. Aber auch da sieht es ja so aus, dass Ulm und Regensburg hochkommen. Das wären ja dann auch 2 Clubs aus dem Süden.
Richtig. Ich meine, zwar auch einigermaßen weit weg, aber jetzt nicht ganz so wie
ja, also, oder sowas. Ne? Genau. Und aktuell ist Dresden Dritter. Ich habe auch den Hannebumble schon gefragt am Samstag. Und hast du Bock auf Relegation gegen Dresden? Und, oh.
Ja, gut, dass ich bestimmt freue.
Also, oh Gott. also Münster ja, mit Mrowca wäre natürlich auch, hätte auch was, aber die sind halt auch relativ gut drauf. Saarbrücken kommt da wieder an. Die haben noch ein Nachholspiel. Wenn die das gewinnen, dann sind die punktgleich mit Dresden und Münster. Also da gibt es einen richtigen Dreikampf. Also ja, Sandhausen ist noch in der Verlosung. Ha, Sandhausen, Saarbrücken wäre natürlich alles nah. Aber ja, das wäre so der, das ist die Relegationsoption. Aktuell am wahrscheinlichsten Dresden, Münster, Saarbrücken. Ja, gut. Und ansonsten, ja, musst du die Serie durchbrechen oder über den Trainer sprechen?
Ja, das ist dann jetzt wohl so der Moment, wo wir zumindest mal die Frage erörtern sollten. Also ich sag mal, eigentlich, man hört ja niemanden, also auch so, gut, klar, es gibt gewisse oder ein gewisses Fanforum oder vielleicht auch eine Facebook-Gruppe, wo auch die Trainerfrage natürlich diskutiert wird, das ist klar, ein paar Krakeler gibt's immer, aber ansonsten, ich sag mal, wenn man so im Stadion, ich habe es nirgendwo aufgeschnappt, dass da jetzt irgendwie lauthals irgendwie irgendwas gegen Kauczynski gesagt wird, dass man jetzt Trainer wechseln muss oder keine Ahnung, irgendwie. Von der Vereinsführung gibt's auch ein klares Nein, da gibt's keine Diskussion. Also sogar Markus Hankam hat sich ja mal geäußert, zumindest wurde er so zitiert. Nico Schäfer ohnehin. Also da deutet nichts drauf hin. Der Einzige, der das so jetzt ein bisschen schreibt, ist der Kollege Muders vom Wiesbadener Kurier, der jetzt ein paar Mal so das versucht hat, das Thema aufzumachen und sich sogar auch in der letzten Pressekonferenz vorgewagt hat und Kauczynski gefragt hat, ob er seinen Job fürchtet. Ja, also bis jetzt ist das kein Thema, aber lass uns mal überlegen, würde es denn was bringen? Also gut, jetzt gehe vor Kaiserslautern, wird auf keinen Fall was passieren. Jetzt nehmen wir mal den Worst Case an, wir verlieren da auch. Dann hast du noch 4 Spiele plus eine eventuelle Relegation. Bringt es da noch was, an der Stelle den Trainer zu wechseln? Und wer könnte es denn machen oder wie müsste denn ein Trainer dann da ankommen, dass der in der Kürze der Zeit jetzt tatsächlich was bewegen kann? Der wahnsinnig viel mehr jetzt aus der Mannschaft rausholt. Dass man dann gegen dieses schwere Restprogramm dann plötzlich anfängt zu punkten.
Ja, das ist halt die Frage. Das ist die Frage, wie die Verantwortlichen den Zustand der Mannschaft betrachten. Du hast, ich meine, wenn man sich rein die Zahlen anguckt, wie gesagt, dann ist das eine katastrophale Bilanz. die wir haben. Die zieht sich jetzt einfach sehr lange hin. Du hast jetzt in den letzten, ja, na gut, nach Elversberg, sagen wir mal, das waren 5 Spiele. Hast du 2?
1 Punkt, ja. Oder 2?
2 Punkte. Nee, 2 Tore geschossen.
2 Tore geschossen.
Einen Punkt geholt. Aber klar, ich meine, das gegen Osnabrück, das kannst du halt auch nicht außen vor nehmen. Da hast du gut gespielt. Du hast halt zu passiv begonnen. Ja, und manchmal fragt man sich bei der Aufstellung, was er da so macht. Ja, und vorher, ja, da hast du in Karlsruhe hast du ja gut gespielt, gegen Hertha hast du gewonnen. Ja, gegen Nürnberg einen Punkt geholt. Auf Schalke knapp verloren. Also, Elversberg dann gewonnen. Also, es ist ja dann auch in Hannover einen Punkt geholt. Es ist ja irgendwie so bis Anfang März, ist es ja irgendwie okay. Trotz allem. Da kannst du ja nicht sagen, hier Trainer raus. Nun hat ja auch keiner gesagt. Nee. Dass er in Hamburg verlierst, gut. Und das Ding war dann halt wirklich das, wo die Stimmung, glaube ich, angefangen hat zu kippen, zumindest bei einigen. Das war halt das Ding gegen Osnabrück. Und da kannst du dem Trainer den noch nicht mal großen Vorwurf, also kannst du einen Vorwurf machen, ja, bezüglich der Aufstellung, hatten wir ja thematisiert und auch die Anfangsphase. Aber so wie das Spiel lief, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht so. Ja, aber ich meine, was du halt verändern könntest, wäre eben, dass ein Trainer einen anderen Ansatz wählt und sagt, wir treten, versuchen eben, aber dass er eben wieder Selbstbewusstsein versucht, halt Selbstvertrauen einzuimpfen. Aber das holst du dir eigentlich immer nur auf dem Platz. Also du kannst vorher viel labern. Du kannst dir das nur über Erfolgserlebnisse auf den Platz holen. Ich fände es jetzt tatsächlich nur dann die richtige Wahl, wenn sie denken, dass Kautschinski limitiert agiert oder eben komische Entscheidungen trifft, weil er seinen Job retten will. Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube schon, dass da ein Plan hintersteht und dass er eben, ja, wie gesagt, durch die Trainingseindrücke oder auch den Fitnesszustand, wie auch immer, die Entscheidung dann trifft. Und du merkst halt auch einfach, also, ich glaube, Ayerdale in Rostock war ja eine richtige Katastrophe, als der reinkam. Da war ja auch jeder Ball weg. Da hat gar nichts geklappt.
Ja, halt eine Chance hatte, ne? Der hat Ausgleichschance.
Ja, okay, aber vorher, da waren ja so viele Aktionen, wo ich mich richtig aufgeregt habe wieder. Ein Kovacevic jetzt gegen Düsseldorf, wo er dann mit dem Ball rennt und dann den Ball halt liegen lässt. Ja, oder drüber stolpert, was weiß ich,
du merkst
ja auch, ein Lee ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst von der Hinrunde. Und ja, jetzt ist ein Goppel dann wieder, hat nicht gespielt und das ist halt einfach das, was dir fehlt, ne? Ein besserer Lee, der dir Punkte, der hat ja auch in Elversberg die Dose geöffnet, oder das 2-0 gemacht, wo er das dann fast entschieden hat, oder das Tor gegen Karlsruhe. Also, du hast dann, ja, wie gesagt, dann ist immer mal einer verletzt, der wichtig wäre. Dann ist, wie gesagt, da ein Platzverweis, der spielt ein bisschen schlechter. Ja, das sind halt so viele Bausteine, wo es dann einfach auch nicht reicht. Und ich sehe jetzt auch nicht, also ich bin jetzt nicht Team Kautschinski raus. Ich glaube, die wissen schon auch, dass es gerade, du bist so auf der Zielgeraden und dir geht die Puste aus. Das ist so das Bild und ob ein neuer Trainer dir dann da den Energy-Drink reinschüttet, den du da vielleicht brauchst, oder den Müsli-Riegel, vielleicht verschluckst du dich, dann auch daran,
meine, du kannst und jetzt
bleibst sofort liegen, ja.
Du kannst jetzt in der Kürze der Zeit jetzt nichts Neues mehr jetzt trainieren oder
irgendwas. Geht ja rein über
Es geht jetzt nur noch im Prinzip über Emotionalisierung irgendwie, dass da jetzt da irgendwie der super Heißmacher dann da jetzt kommt. Ja. Oder schon da ist mit einem Döring und einem Modica oder irgend sowas, dass die dann übernehmen würden. Aber ich glaube, die arbeiten ja bisher auch schon so als Team zusammen und also das glaube auch nicht, dass das viel Sinn machen würde. Dann müsste man ja denken, okay, es gibt Stress zwischen Trainer und Mannschaft, dass er deswegen weg müsste und dass das vielleicht eine Blockade löst oder irgend sowas. Ja, aber das dafür sehe ich ja überhaupt gar kein Anzeichen. Also.
Nee, ich glaube auch nicht, dass es das passieren wird. Klar, wenn du jetzt in Lautern 5-0 auf den Sack kriegst, dann vielleicht. Das glaube ich aber nicht. Du bist ja, wie gesagt, hast ja immer, ja, wie gesagt, die Tendenz ist halt einfach schwierig. Richtig, ich erkläre es mir am ehesten durch diese einzelnen Puzzleteile, die im Gesamtbild.
Ja, was halt so ein bisschen auffällig ist, ist, dass halt Offensiv oder von den Offensivspielern viele anscheinend überhaupt gar keine Option sind. Also ich meine, da spielt jetzt zwar ständig der Kovacevic, der aber auch sehr, sehr ineffizient ist, auch wenn er meinetwegen viel für die Mannschaft läuft, aber irgendwie viel Aktion passiert da ja nicht raus. Und dann hast du einen Kartic, der seit Wochen nicht mehr spielt, der ja auch schon mal gute Phasen hatte. Der ist jetzt eingewechselt worden, Frost, ne? Komplett raus.
Gegen Düsseldorf wurde er eingewechselt, meine ich.
Ah, aber dann hast du auch nichts mehr gesehen am Ende. Aber ein Froese, gut, der hat die ganze Saison irgendwie nicht viel beigetragen. Ich glaube, das Einzige war so irgendwie das Hinspiel in Paderborn, wo ich mich
erinnere. Da hat er eine Chance versammelt, ja.
Ach nee, nein, Tor geschossen. Wurde da eins aufgelegt irgendwie. Ja, ja. Aber ansonsten ist da nicht viel los. Jonjic ist überhaupt gar kein Thema mehr. Der ist noch nicht mal mehr im Kader, schon seit Wochen. Also das ist leider hat halt leider überhaupt nicht funktioniert. Auch jetzt Agrafiotis, der im Winter kam, der kriegt mal so seine Einwechslung irgendwie. Neulich hatte mal
Osna hätte er den Kopfball reinmachen
können. Mal.
Oder
ah ja, gegen Osna.
Torwart genau, gut pariert hat.
Eine Chance gehabt. Ansonsten, also da weiß ich jetzt halt auch nicht, ob die jetzt tatsächlich dann einfach nicht mehr zeigen oder sonst irgendwie vielleicht irgendwelche Problemchen haben, dass sie nicht mehr zeigen können oder ob sie vielleicht irgendwie außen vor sind aus anderen Gründen. Das wissen wir alles nicht. Da brauchen wir auch nicht rätseln. Das müssen die Trainer entscheiden. Die sehen das jeden Tag im Training. Und da vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass das jetzt nicht irgendwie nach Nasenfaktor geht, sondern dass es tatsächlich Leistungsgründe hat. Also da habe ich jetzt keinen Anlass, mir was anderes einzureden.
Nein, also ich denke, das passt schon insgesamt. Also wie gesagt, Fechner wäre jetzt so einer, der war ja schon mal eine Zeit außen vor.
Dann kam er wieder, ja, und dann hat er irgendwie gegen, was war das? War das gegen Osnabrück, wo er irgendwie unglücklich agiert hat und dann ausgewechselt wurde?
Genau, Osnabrück wurde in der Halbzeit ausgewechselt, zusammen mit Mathiesen. Mathiesen, der ja dann wohl doch angeschlagen war, und Fechner, der vor dem 0-1 sich da hat ausspielen lassen. Aber das gut. Ich meine, da sahen mehrere nicht so gut aus. Hm. Keine Ahnung. Also ich meine, bevor ich dann Mathiesen halt dann auch da rausziehe und die Abwehr, ja, weiß nicht. Also gut. Wie gesagt, es sind so kleine Sachen, wo du dich schon manchmal fragst, was war das jetzt? Aber nichts Grundlegendes. Außer vielleicht halt dann diese Passivität zu Beginn. Also solltest du zumindest einmal gucken, dass du ein bisschen Ball zirkulieren lässt und schon nochmal nach vorne kommst und nicht immer dieses, ja, macht ihr mal und wir gucken dann mal so. Ja, die Düsseldorfer machen das ihn gut. Ja. Und wir halt den schlecht.
Vielleicht war das aber auch, weil man halt wusste, dass Düsseldorf in letzter Zeit eher ein bisschen abwartender spielt. Vielleicht war das auch der Grund, warum man dann gesagt hat, okay, man zieht Mathiesen nach vorne, spielt mit der Viererkette, dass du halt offensiv ein bisschen mehr Optionen hast.
Ja, gegen Düsseldorf
ich nehme mal an, aber
gegen Düsseldorf kannst du das auch machen. Auch mit diesem abwartenden Beginn. Ich meinte jetzt mehr so gegen Rostock und Osna.
Ja, da haben sie eigentlich nicht.
Ja, ich meinte auch mit diesem abwartenden Beginn war ja gegen also macht ja eigentlich wenig Sinn gegen Osnabrück so. Gut, es macht schon Sinn, abwarten zu spielen, wenn du halt dann auch hinten dicht hältst, ja, und weißt, die müssen kommen, aber vom Prinzip, du willst ja gewinnen. Du willst gewinnen gegen Osnabrück und das muss man halt merken von Anfang an. Und das hast du halt nicht gemerkt. Und das ist ja das Problem und das war es auch das Problem in Rostock. Weil die Rostock hast du sofort gemerkt, dass die gewinnen wollten.
Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das jetzt dann in Kaiserslautern ist. Also da ist ja eigentlich die gleiche Situation wie in
Rostock. Das muss anders aussehen. Von Anfang an muss das anders aussehen. Du musst von Anfang an merken, dass unsere gewinnen wollen, ohne dass sie jetzt natürlich blind nach vorne rennen. Das ist natürlich Quatsch. Aber du musst merken, dass sie gewinnen wollen und dass sie dagegen halten und dass du auch mit dem Ball, ja, also dass du da schon auch mal so ein bisschen was machst nach vorne und Kaiserslautern unter Druck setzt, weil ja, also die andere Taktik, die, gut, vielleicht klappt das dann gegen Kaiserslautern, aber wie gesagt, meiner Meinung nach muss erkennbar sein und ja, also die, trotz allem ist die Chance ja noch da, aber wie gesagt, jetzt spielst du halt gegen den absolut miesen Trend, so schlecht lief es ja noch zu keiner Phase der Saison, so lange. Oder die Ausreißer nach oben sind halt kleiner geworden. Und wie gesagt, ich glaube, du musst hauptsächlich, ich meine, es gibt so Spieler, denen wird es ja auch so Sané und Özil, denen wird ja immer so diese Körpersprache vorgeworfen, ne? Dass sie da so über den Platz traben und so, oder Havertz auch mal, die dann so ein bisschen lustlos wirken, die aber einfach halt nicht so bullig da rumrennen wie andere oder so giftig. Aber du musst es einfach von, nicht nur von einzelnen Spielern merken, sondern irgendwie so vom, dass diese, das Kollektiv, dass du auch wieder, ja, du musst halt an dich glauben, trotz allem. Und das eben auf den Platz bringen und dann wirst du irgendwann dich auch belohnen, bin ich fest von aus. Du musst einfach ein bisschen mehr Herz noch auf den Platz zeigen, finde ich. Auch wenn sie wollen und rennen und alles, aber irgendwie von den anderen Teams habe ich da insgesamt meistens noch eine bessere oder eine andere Körpersprache wahrgenommen. Und sei es Düsseldorf, die halt souverän und die anderen, die dann eben über den Kampf und von Anfang an gezeigt haben, dass sie auch, wenn es spielerisch limitiert ist, sie trotzdem das erzwingen wollen, so, ne? Und das ist das, was, da sind wir ein Stück hinten dran und das, ich glaube, das wäre der Ansatz, mit dem sie dann, ja, du musst dir das irgendwie erzwingen, ja. das Spielglück und dazu musst du von Anfang an, wir sind nicht gut genug, dass da eine gute Halbzeit da reicht.
Ja. Ja, ich denke, man müsste halt auch mal wieder ein bisschen mehr Pressing im Angriffsdrittel halt sehen. Ich meine, gerade Kaiserslautern mit den vielen Gegentoren, die musst du wahrscheinlich einfach früh unter Druck setzen. Also die kannst du sicherlich zu Fehlern zwingen, wenn man das mal konsequent anläuft. Ich meine, die werden auch nervös sein und wie gesagt, spielen auch eine schlimme Runde. Trainerwechsel sind verpufft, beziehungsweise der erste Trainerwechsel war eigentlich schon der große Fehler und danach wurde es immer schlimmer. Funkel, glaube ich, einen Punkt geholt, jetzt seit er da ist. Also das... Von daher...
Der hat auch mal gewonnen.
Im Pokal?
Nee, in der Liga.
Okay, dann vielleicht
ein. Ja, Spiel. Also er hat 5 Punkte geholt vielleicht in den... Warte mal.
Wie auch immer. Jedenfalls, aber das hat ja einen Grund, dass die, ich glaube, die haben die meisten Gegentore, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe.
Wann kam Funkel? Ich glaube, Nürnberg war das erste Spiel. Warte mal. Bei Funkels Debüt, genau. Funkels Debüt war 18. Februar. 1-1 gegen Nürnberg, dann haben sie gegen Karlsruhe verloren, dann haben sie in Rostock gewonnen, dann haben sie gegen Osnabrück gewonnen, haben sie in Hannover einen Punkt geholt.
Also. 2 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, okay.
Aber die letzten Spiele waren halt in der Liga 3 Niederlagen, ja.
Okay, also ich denke, da gibt's Grund genug, dass man da halt auch, ich sag mal, deren Abwehr maximal stresst, schon im Spielaufbau. Und ja, vielleicht kann man da mal Kapital draus schlagen.
Genau, gut.
Ja, okay, gut. So viel dazu. Was haben wir sonst noch? Paul Fanny ist weg.
Zu allem Übel, dass du nicht weißt, in welcher Klasse du nächstes Jahr spielst, macht das natürlich die Kaderplanung noch schwieriger. Wenn der Chef, halt meint, woanders hingehen zu müssen. Auch wenn man das.
Ja, das ist halt jetzt auch so die Frage, wie ist das, wie sind da so die Fristen? Also er hat ja wohl irgendwie einen unbefristeten Vertrag, das spricht, der hat da irgendwie eine normale Kündigungsfrist wahrscheinlich drinstehen gehabt. Und wahrscheinlich, wenn er jetzt da zur neuen Saison anfangen wollte, musste er wahrscheinlich dann jetzt im April oder zum Ende April oder irgendwas kündigen, dass er dann da halt entsprechend raus kann. Das ist wahrscheinlich so der Hintergrund, warum das jetzt entschieden werden musste.
Ja.
So. Und dann kam es dann halt vorzeitig raus und dann hast du natürlich so einen öffentlichen Druck. Ne? Ich meine, kannst du den dann noch behalten? Ich glaube, es wäre anders passiert, wenn das hinter verschlossenen Türen geblieben wäre. Dann, weil ich meine, auch Darmstadt hatte noch gar keine Idee, wann sie den eigentlich vorstellen wollten und so weiter. Und jetzt haben sie dann gesagt, okay, gut, jetzt ist er freigestellt, dann kann er direkt anfangen. Aber ich glaube, dass das Thema
wäre anders. Warum wurde der Posten in Darmstadt frei?
Der ist schon
frei. Aber warum?
Ich glaube, Wählmann ist der vorher.
Achso. Der geht nach Kiel. Habe ich extra nachgeguckt. Der ist nach Kiel.
Okay.
Und ja, das heißt gut.
Das ist so eine Ketten.
Das hatten wir doch schon mal, weswegen wir dann auch Rehm bekommen haben. Oder weswegen Rehm dann nach Bielefeld ist. Das war doch mal diese Geschichte. Schuster nach Augsburg und der nach dort und so von unten nach unten. Von oben nach unten
also, immer ja, weiter. Ja gut, klar, ich meine, wo eine Position offen ist, muss er mit jemand anderem
genau werden.
Das ist meistens ja, so.
Ich meine, so rein für Fernie ist es sein Job und der ist nicht mit dem Verein verheiratet, auch wenn er da natürlich jetzt schon das zweite Mal hier war. Ich kann das schon verstehen. Darmstadt ist da viel etablierter und ja, schwankt so zwischen erster und zweiter Liga, ist halt einfach eine Stufe höher nochmal. Der Zeitpunkt ist natürlich maximal scheiße und so wie der Verein ihn dann halt eben auch freigestellt hat, merkst du halt schon, dass das auch, dass sie damit nicht gerechnet haben und auch ziemlich verstimmt waren.
Das ja.
Ist meine Interpretation.
Ja, ich meine, was willst dann halt jetzt auch mit dem dann noch anfangen, den Rest der Saison? Kannst du erwarten, dass der jetzt noch die besten Spiele für einen möglichen Zweitligisten wie in Wiesbaden in der nächsten Saison findet, während möglicherweise sein neuer Job genau oder sein neuer Arbeitgeber genau die gleichen Spiele brauchen könnte? Ja, möglicherweise gibt es ja da Übereinstimmung.
Also das ist natürlich schon für die Saison brauchst du nicht mehr in dem Sinne. Ich weiß nicht, was er so die ganze Zeit macht.
Na gut, der wird halt ab jetzt den klar, ich meine, vorausplanen
genau, für die nächste Saison. Den Rest der Saison brauchst du jetzt seine Expertise ja nicht, weil da tut sich ja nichts mehr.
Nee, genau, das ist die Arbeit, das ist alles Vorbereitung für die nächste
Transfer. Genau, und das ist halt dann genau die Frage. Das wird er ja dann eher für Darmstadt machen als für uns, beziehungsweise da ist ja dann tatsächlich die Vertrauensfrage ist dann.
Ja, ich nehme an, dass es da jetzt schon eine ganze Reihe von Kandidaten gibt für alle möglichen Szenarien. Ja. Also das ist ja ein ganzjahres Geschäft. Die sind ja auch dauerhaft am Scouten und Daten analysieren und sonst irgendwas. Also sie werden schon eine ganze Reihe von Namen auf der Liste haben, die sie dann bei Zeiten ansprechen werden.
Ja, das nimmt er dann natürlich
die Liste je nachdem. Dann
vielleicht auch mit. Aber da hat...
Ja, selbst wenn er sich mitnimmt, hat er es im Kopf.
Ja, natürlich. Nicht ausgedruckt jetzt. Aber die Darmstädter haben wahrscheinlich nochmal eine andere Zielgruppe an Spielern wie wir. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass er keinen Robin Häuser oder sowas mitnimmt. Beziehungsweise, gut, wenn Robin Häuser wechselt, ist mir relativ egal, wohin tatsächlich. Weil dessen Vertrag ja einfach noch ausläuft. Und das ist dann natürlich so ein... Wer war's noch? Neben Häuser, Vukotic oder? Nee.
Nee, ich glaube, der kam ja erst. Der hat sicherlich 2 Jahre. Oder ja, gut, wahrscheinlich haben die alle eine Klausel irgendwie, wenn bei Abstieg können die wahrscheinlich entweder so oder für kleines Geld gehen, ne? Weil die... Denk mal so ein Vukotic, ein Matthiesen, vielleicht auch ein Angar, die wollen wahrscheinlich alle nicht Dritte Liga spielen. Ne? Bretagne sowieso. Ja,
genau. Aber gut, ist jetzt halt einfach zusätzlicher Unruheherd und hilft sicherlich nicht oder passt halt irgendwie zu der Phase, die wir da haben. Und es ist natürlich gerade für die Zukunft ist es ein harter Schlag, weil der, also meiner Meinung nach hat Paul Fernie das auf ein ganz neues Niveau gehoben bei uns. Das System bleibt natürlich und er macht das nicht alleine. Von daher profitierst du da natürlich immer noch. Aber das ist natürlich die große Frage, ob kannst du das ersetzen? Und weil das ist...
Ja, gerade so diese ganzen Spiele so aus dem Ausland, die musst du halt auch erstmal finden. Also ich meine, klar, die arbeiten da viel mit Datentools, so Scouting-Tools. Das wird der Philipp Gründle genauso können. Oder vielleicht hat er es auch jetzt schon gemacht. Aber da, ich nehme mal an, dass Fernie da schon einen großen
Anteil hat. Ja, du musst halt auch die richtigen Schlüsse dann aus den Daten ziehen. Mhm. Und da weiß ich halt dann auch nicht, wie das dann abläuft immer. Aber gut.
Ja, ist vor allem halt ein bisschen schade, weil ansonsten ja so, ich sag mal, das ganze Umfeld ja ziemlich stabil ist. Ich meine, jetzt Trainer ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang da, Präsidium so ohnehin, Geschäftsführung. Da kommt jetzt mit Markus Klepzig jetzt wieder einer zurückgekommen, der jetzt auch zusätzlich in die Geschäftsführung kommt. Der war aber auch schon vorher jahrelang da. Also das ist eigentlich alles ein sehr, sehr stabiles Umfeld und da passte Fernie eigentlich auch ganz gut rein. Und man hätte sich gehofft, dass er so die Entwicklung vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre so mitbestimmt. Ne? Hier, wir haben ja so dieses Ziel, etablierte Zweitligist und so weiter. Das, ja, wäre schon schön gewesen, aber okay, man kann es ihm nicht vorwerfen, dass er halt auch persönliche Ambitionen hat und da Gelegenheit vielleicht nutzt, einfach den nächsten Schritt nach oben zu gehen. Das gut, das ist letztendlich Berufsleben. Ja, ich meine, wer von uns würde da sagen, nee, ich bleib lieber hier für kleineres Geld und weniger Möglichkeiten. Ja. Also ja, das
ist halt ein bisschen schade.
Aber. Es ist ein bisschen schade, aber das wirklich vorwerfen kann man.
Nee, das sehe ich definitiv auch so. Wie gesagt, er hat ja für den Verein auch viel geleistet. Und dann ist tatsächlich, ja genau, also Markus Klepzig, das fand ich ganz interessant, weil der war ja der Abteilungsleiter, ne?
Ich glaube,
Marketing, genau.
War das damals die Abteilung, ne?
Und ist dann gegangen zu einem Basketballverein als Geschäftsführer dort.
Mhm, in
Koblenz. Genau, jetzt auch nicht die Top-Adresse, aber
ja, als Geschäftsführer gearbeitet bei einem Sportverein und kam jetzt dann eben wieder. Das ist sicherlich ganz, ja, jetzt haben sie das dreigeteilt, die Geschäftsführeraufgaben. Ja, schauen wir mal, was das.
Ja, also ich sag mal, dass man so als Organisation insgesamt wächst und gerade wenn man in der zweiten Liga bleibt, dass da auf Dauer auch mehr ist, auch wenn man so was zukünftige Entwicklung und Strategie angeht, dass da genug Arbeit anfällt, das glaube ich sofort. Also das, ich glaube nicht, dass da die Leute sitzen und nach 14 Uhr nicht mehr wissen, was sie
Das
zu
ist
tun haben.
klar.
Also ja. Ja. Okay. Ja, wollen wir noch mit was Heiterem die Sendung beenden? Wir haben nämlich noch was übrig.
Klar.
Nämlich die Sympathie-Elf. Das hatte uns vor einer Zeit, wer war es? Das war der André, glaube ich. Der hat uns das mal so vorgeschlagen als Thema. Wo war es denn? Hier, genau. Sympathischsten 11 Spiele. Geht nicht nach Leistung, es geht einfach nach, ja, Lieblingsspielern oder sonst irgendwie einfach nur aus Sympathiegründen, ne? Ob das dann am Ende eine sinnvolle Mannschaft ergibt, ist völlig egal. Das war so die Frage. Wir zwei haben uns Gedanken gemacht. Wir hatten auch letzte Folge dazu aufgerufen. Und es gab auch von zwei Hörern gab es Feedback. Zum einen nennt sich Elfmeter. In der Mailadresse steht noch ein anderer Name, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich den nennen darf. Also ein Hörer oder Hörerin, Elfmeter, hat folgende Lieblingself. Ich lese einfach mal vor. Also wir haben hier im Tor Kolke. Dann Herzig, also Nico Herzig, Beppo Mrowza, Alf Minzel, Markus Mann, Patrick Funk, Joe Wungudika, Marc Lorenz, Hollerbach, Alex Riemann und Kofi Tchire. So, ich guck mal gerade, was macht man da für ein System draus? Also in der Abwehr haben wir sicherlich Herzig. Ist dann Beppo dann vielleicht in der Innenverteidigung in der Aufstellung, oder?
Ja, kannst du notfalls machen, ja.
Weil dann Minzel links, Funk rechts hinten, ja, Mann auf der 6, Lorenz links offensiv, Riemann rechts offensiv. Dann haben wir noch Wungudika und Hollerbach da vorne. Und Chiré. Ja, ist eine relativ offensive Aufstellung, aber ja, kann man so machen. Okay, dann hat mir der Marc eine Elf geschickt und sogar ganz hübsch in so einem Aufstellungsbildchen. Da sieht man auch sofort, wie es gedacht ist. Also, da haben wir im Tor Arthur Lüsker. Dann eine Viererabwehr von links nach rechts haben wir Minzel, Dahms, Mockenhaupt, Nackers. Nackasch oder
Nackers.
Nackers? Wie hieß der?
So habe ich zumindest gesagt.
Nackers.
Ob es richtig ist, weiß
Ja,
ich
hatte der nicht auch so ein Dingelchen auf dem S oder verwechsel ich den? Ist auch egal, Nackers. Also aus unserer ersten Zweitliga-Zeit auf jeden Fall. Dann eine Doppel-Sechs aus Amstetter und Mrowca.
Ja, der Marc ist relativ nah an meiner Elf
Dann
dran.
Kommt eine offensive Dreierreihe mit Wungudika links, Chiré auf der 10 und Diawusi rechts offensiv. Und im Sturm Saber Ben Neticha. Oder Neticha? Neticha heißt er, ne? Ja, das ist noch aus Regionalliga-Zeiten, ja. Das ist für die alten Hasen. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt keinen aus der Regionalliga-Zeit, einfach weil die habe ich jetzt nicht wirklich selbst spielen sehen. Auch
Wen hat
so
der Markt gefragt?
Lüsker. Aus der ersten Zweitliga-Phase habe ich, glaube ich, auch nicht viel. Ich muss gleich nochmal gucken. Einfach weil ich da noch so ein bisschen weiter weg war. Irgendwie, das war so die Zeit, als ich mich halt so dem Verein und allem so angenähert habe, so nach und nach. Und so dieses Sympathieding ist ja doch, wenn man vielleicht auch mal, keine Ahnung. Also zumindest für mich, wenn man vielleicht auch mit Leuten mal gequatscht hat. Später hat man ein paar Spiele auch mal im Interview, hier im Podcast oder sonst mal irgendwie Kontakt gehabt. Genau. Von daher sind die meisten etwas jünger. Willst du zuerst oder soll
Wie du
ich?
magst.
Ja, pass auf, dann hau ich mal raus. Ich habe im Tor, da hatte ich zwei Kandidaten. Ich habe mich für Stritzel entschieden. Aus der aktuellen Mannschaft. In der Abwehr habe ich von links nach rechts ebenfalls Minzel. Röcke, Ganz sicher jetzt nicht nach Leistungsgründen. Der hat ja bei uns leider eher eine ein bisschen unglückliche Zeit gehabt, aber in der letzten Zweitligasaison damals 1920, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber wir hatten ihn ja hier im Podcast-Interview und fand ich ein überragend sympathischer Typ. Also von daher ist er in meiner Sympathie 11. Daneben Dahms und rechts Mockenhaupt. Mhm. Im Mittelfeld habe ich eine Dreierreihe, oder vielleicht stellen sie sich auch im Dreieck auf, das muss man auf dem Platz noch entscheiden, aus Boog, Wurz und Häuser.
Boog, Wurz, ja, ja.
Also Boog ja, so als Sechser, Häuser so daneben, Wurz die Offensivere, vielleicht so zwei Sechser, Achter, so Wurz ein bisschen davor. Und dann Dreierangriff, von links nach rechts, Vungulika, Nilsson in der Mitte und Menga, Adiwerko Menga. Auf rechts. Trainer Rüdiger Rehm.
Sehr schön.
Mhm. Was hast du,
Mann? So wenig Namen, die noch nicht genannt wurden, aber ein paar. Ich habe mich im Tor, habe ich auch überlegt. Also Kolke war natürlich ein sehr langjähriger Spieler, aber den habe ich, der war dann auch mal bei einer Weihnachtsfeier von den W-Originalen. Aber das war schon so eher so der, war eher so ein Eigenbrötler und ja, hat dann letztlich nicht gereicht bei mir. Ich habe auch Stritzel genommen, weil ich ihn einfach...
Also ich hatte noch tatsächlich noch an Lindner gedacht, weil mir der damals auch einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat, als er da war, aber...
Nee, ich finde Stritzel, der... Finde ihn der... Also wie gesagt, ich habe kein persönliches Verhältnis zu ihm oder sowas, aber fand einfach, dass er sich da mega gemacht hat und einfach eine gute Ausstrahlung.
Ich habe bei der Mitgliederversammlung, saß er direkt vor mir, da macht er auch einen... Sehr angenehmer Eindruck. Also ich glaube, der ist glaube ich, ein guter.
Jetzt, also ich spiele dann wahrscheinlich auch eher mit Dreierkette und zwei. Also bei mir ist die Dreierkette besteht auch, also man kann es auch als Viererkette nehmen, je nachdem, egal. Also ich habe Torge Hollmann dabei. Mhm. Von dem habe ich auch ein Trikot noch von damals. Das ist ja halt auf jeden Fall die Hallberg-Zeit. Und
Sekunde, jetzt warst du gerade.
Genau, es war auf jeden Fall die Hallberg-Zeit und wie gesagt, habe ein Trikot von ihm und ja, wie gesagt, da habe ich einfach eine persönliche Bindung zu. Niklas Dahms auch, weil den habe ich auch als sehr angenehmen Typen erlebt, mit dem habe ich auch mal mich unterhalten können. Und Sascha Mockenhaupt, der ist bei mir auch natürlich drin. Und ja, ich habe dann auch Mrovca noch drin. Am ehesten jetzt dann halt auch als Rechtsverteidiger, weil ich nicht wusste, wo. Oder wir spielen halt mit Dreierkette und er ist so der
kann alles.
Spielt dann im rechten Mittelfeld. Auf der anderen Seite spielt natürlich Alf Minzel. Ich habe Alf Minzel nicht als Linksverteidiger genommen, weil er mir noch besser gefallen hat, als er noch im Mittelfeld gespielt hat. War ja dann in der Blüte seiner Karriere, war ja linkes Mittelfeld. Ja, im Prinzip so, dass der Minzel links, Mrovca rechts und die Abwehr dann aus Hollmann, Dahms und Mockenhaupt hast. Und dann habe ich noch ein geiles zentrales Mittelfeld bestehend aus, ich habe auch Robin Häuser reingenommen, weil ich ihn eben auch cool finde, auch seine Häusergang und so weiter und so fort. Sascha U.A. Amstetter.
Hab ich mir gedacht.
Der muss natürlich auch rein. Auch ewig für uns gespielt auf dem Hallberg, ja mit dem Aufstieg. Das Tor gegen Hoffenheim damals, was ist ja dann auch da zur Regionalliga-Meisterschaft letztlich geführt hat. Ja, und dann habe ich Robert Andrich noch mit reingenommen. Vielleicht nicht der sympathischste Spieler auf dem Platz. Aber auch zu ihm habe ich eine gewisse Bindung, ja, auch über den TGS für Holzhausen, wo er da ja, ich glaube, seine Freundin ist ja da der Vater von der Frau. Oder seine Frau, genau, damals Freundin, die Tochter von dem damaligen Trainer vom TGS für Holzhausen. Kann sein, dass es immer noch ist. Und da war er dann ja auch auf dem Sportplatz und wie gesagt, war bei uns nochmal so, hat so seinen eigenen, sehr eigenen Stil, aber irgendwie so ein. Einfach so ein geiler Typ auf dem Platz.
Ja, also das muss ich auch sagen, das ist halt auch, das ist einer, oder auch gerade mit seinen Erfolgen, dass er sich da trotzdem auch nochmal hier blicken lässt. Ich meine, der habe ich auch letztes Jahr, war das glaube ich, oder war es vorletztes Jahr, dass er mal so beim Testspiel auf dem Hallberg vorbeikommt irgendwie, weil er gerade in der Gegend ist, irgendwie Familie besucht oder sowas. Ja, das finde ich ja schon geil.
Und es hilft natürlich, dass die Familie dann hier in der Nähe ist. Zumindest die
Familie. Ja, na klar, aber ich meine, deswegen muss er trotzdem nicht dann zum Training gehen hier.
Ja, genau, Testspiel. Aber das ist dann eben deshalb.
Oder zum Jugendspiel.
Das ja auch in meiner Elfenschaft. Genau, ja, und vorne dann auch Adiwaku Menga, der natürlich sich mit seinem Sprint nach dem Spiel in N6
legendär
zur Legende gemacht hat, auch wenn er dann in Osnabrück länger war. Und Ronny König. Ja, da gab es auch mehrere Optionen. Ich hatte auch überlegt, noch mit Zlatko Janic, aber ja, nee, genau. Also das und auch mein Trainer Rüdiger Rehm und Co-Trainer Pellegrino Matarazzo.
Ah, sehr gut.
Mit dem ich, den ich ja auch mal kurz gefeiert habe noch. Das ist dann die ganz frühe Hallberg-Zeit. Genau.
Sehr schön. Ja, also danke für eure Einsendung und wenn ihr Vorschläge habt für Ähnliches oder andere Spielchen oder Meinungen oder sonst irgendwas, immer gerne her damit. Jetzt zum Abschluss habe ich noch ein kleines Spiel für dich, Micha. Und zwar, wir haben damit schon im Prinzip schon begonnen, ganz am Anfang der Sendung, unser Liebling Doppel-Sechs. Die haben ja auch gern mal sowas gemacht und zwar alte Aufstellungen rausgehauen. Und da habe ich jetzt mal ein Spiel rausgesucht, jetzt anlässlich des bevorstehenden Spiels in Kaiserslautern. Habe ich mal geguckt, wann haben wir da zum ersten Mal gespielt?
Wo wir 2-0 gewonnen haben?
Ja, genau das Spiel. Das war unsere erste Zweitligasaison.
War ich also, gewesen, ja.
Wann war das jetzt? September, 26. September 2007, siebter Spieltag war das damals.
Ja.
Kaiserslautern damals Platz 17, Wien Platz 6. Wir haben 2-0 gewonnen. Und kriegst du so zusammen oder soll ich rufen? Ich rufe den Vornamen.
Also ich weiß, dass Ronny König da ein Tor geschossen hat. Und ich meine, dass das andere Tor Bakary Diakité war.
Nee, der hat bei beiden Toren die Vorlage gegeben. Das andere Tor war Nico.
Jetzt hast du ja schon einen verraten.
Es war ein Doppelschlag in der 54., 57. Minute. Nico und König. Königs erstes Saisontor. Bei Nico schon das fünfte am siebten Spieltag.
2007 war genau das. Okay, war da Masic noch im Tor? Oder? Nee, ich glaube. Vogler? Nee, nicht Quatsch, nicht Vogler. Richter.
Richter, ist richtig, ja.
Hat da Benny Hübner gespielt? Hast du mich gehört?
Benny Hübner hat noch nicht gespielt und war auch noch nicht auf der Bank. Ich kam da nicht erst in der.
Wer war denn damals? War das dann noch mit Kopilasch?
Schimak? Ja.
Nee.
Der war auf der Bank.
Wer war denn? Kopilasch und.
Der Einnahme fiel vorhin schon? Rechter Verteidiger?
Hofzer, nee.
Nee, der kam ja später.
Ach, bei den anderen?
Rechts.
Nackers, oder was?
Nackers. Ja.
Glibo
war auch auf der Bank, okay. Der wurde eingewechselt.
Minzel war noch lange nicht da.
Nee, der kam jetzt in die Liga.
Nee, Niku war ja links, genau.
Ja.
Gut, zentral, wer war denn zentral? Sandro Schwarz ist auch noch zu früh, gell?
Doch? Nee, der war da. Der war Kapitän. Ja. Ja.
Und wer war neben ihm?
Mit der Nummer 10?
Heilbrudin.
Genau.
Okay, wer fehlt jetzt noch?
Ja. Wir hatten, also Niku hat man schon, König und Diakité vorne hat man auch schon erwähnt. Rechts brauchen wir noch einen Flitzer.
Wer war rechts?
Schnellste Tor.
Benny Siegert.
Genau. Und in der Abwehr
hat es da,
weiß ich.
Oder der Linksverteidiger.
Ja, und beide, ja. Wir hatten aus der Viererkette hatten wir erst Kopilas und Nackers, oder habe ich vorhin
gehört? Kopilas, Nackers. Er hat Hollmann, nee, der hat nur bis zum Aufstieg, glaube ich, gespielt bei uns. Wer wurde denn sein Nachfolger? War das Schönheim? Nee.
Nee, der kam erst später.
Auch ein Itch oder nicht?
Ja. Ich glaube, Vlado, wenn ich mich richtig
erinnere. Jeknic?
Ja, genau, Vlado. Jeknic, genau, der war ein Rinnenverteidiger. Und links fehlt noch alles.
Oh Gott.
Genau. Ja. Da haben wir sie beisammen. Ja, lange ist her. Und jetzt die Bonusfrage. Auf der Kaiserslautern-Kader an dem Spieltag. Wie viele spätere Wien-Wiesbadener waren bei Kaiserslautern.
Nur im Kader?
Ja, so in der Startelf und auf der Ersatzbank. Brauchst nur eine Zahl. Ja,
dann sag ich 3.
Ja, das reicht nicht. 3 waren sogar schon in der Startelf und dann saßen noch 2 auf der Bank.
Krass, okay, 5 warte mal.
Insgesamt.
Wer kam denn von
der
Wochenhaupt? War der da im Kader?
Nee.
Also der kam doch auch von Lautern zu uns, oder?
Glaube ich.
Oder hat zumindest in Lautern gespielt.
Ja, der war dazwischen war er ja noch, noch in Norwegen ein halbes Jahr, aber der war.
Das war später, gell? Ja.
Ja, und ich glaube, der hat nicht vor allem.
Ditgen vielleicht? Oder ist auch zu früh? Auch viel
nee,
zu früh,
ist ja. Auch noch zu früh. Ist auch noch zu früh.
Oh Gott. Wer kam denn damals von Lautern?
Also einen Namen hast du vorhin tatsächlich schon genannt.
Oh, ich dachte, dass er bei uns spielt, oder was?
Ja, genau.
Boah, das kriege ich jetzt nicht mehr hin.
Okay, ich helfe dir aus.
Sag mal
also Position, den du schon genannt hast, Innenverteidiger, war sogar Kapitän später, ging sogar später in die Bundesliga.
Nee, es wird jetzt nicht mehr besser, glaube ich.
Ah, Schönheim.
Ach, der war Innenverteidiger da.
Ja, ja. Ja, Innenverteidiger okay. Und Linksverteidiger, also, aber.
Der kann auch aus Lautern.
Der saß damals auf der Bank. Ja, ja. Der ist auch da aus der Gegend. Also der ist da tatsächlich da groß geworden. Der war Innenverteidiger, kam in dem Spiel nicht zum Einsatz. In der Startelf standen im Tor Florian Fromm.
Ja, okay, gut. Ja, stimmt.
Dann im Mittelfeld Steffen Bohl.
Okay, dann wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
Und Sebastian Reinert.
Ja, gab halt auch Gründe, warum die da hinten standen, ne?
Und auch, warum sie bei uns nicht zu Legenden wurden, ja.
Ja, okay, genau. Fromlowitz hätte
ich. Das waren die 3 in der Startelf.
Noch wissen sollen, ja.
Ja, aber das ist auch schwierig, das so die richtigen Jahre einzusortieren. Und es kam, wurde aber noch ein junger Stürmer eingewechselt, der später lange bei uns, oder längere Zeit bei uns war. Doch lange eigentlich, Stürmer, kann man sagen, ja.
Der länger bei uns war?
Mhm. Ja.
Wen hatten wir denn noch? Brendel? Das war auch vorher, glaube ich.
Nee. Ja, das klingt nach Regionalliga.
Ein Stürmer aus Lautern, der länger bei uns gespielt hat.
Mhm.
Na, also neben König.
Marcel.
Ach, Ziemer.
Ja. Marcel Ziemer, Cello Ziemer.
Der war dann auch noch in Rostock am Ende, gell?
Ja, da war er auch
lange. Diese Problematiken abseits des Feldes wohl gehabt. Was man so gehört hat.
Hat, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Gewichtsthema
gehabt, ja, so, oder so ein Fitness. Kann auch durch Flüssigkeiten entstanden sein.
Ja,
Problem. Genau.
Ja, okay. Also, cool. Das war so ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit, aber nehmen wir uns mal, also Kaiserslautern damals wie heute auf Platz 17, bloß Wien stand damals deutlich besser als heute, aber ein 2-0 wäre natürlich ein Traumergebnis für uns, ja.
Ich sage, es fällt ein Tor durch Spielglück.
Ein Tor durch Spielglück. Also irgendwie ein abgefälschter Ball oder sowas.
Ja, oder ein Elfmeter, den man geben kann, aber nicht muss. Oder.
Oh, okay. Na, da wäre ich mir, das kommt bestimmt der VAR und sagt, guck dir es nochmal an, dann wird er wieder zurückgenommen. Nee, da glaube ich nicht dran.
Oder ein Elfmeter, den wir nur durch den VAR kriegen. Irgendwie so. Irgendwas mit Spielglück.
Okay. Gut, also, dann ist das unser Motto für den kommenden Samstag. Falls ihr noch kurz entschlossen mitfahren wollt, ich glaube, es gibt noch ein paar Bustickets. Also ab auf svw.de zum Ticketing und dann schießt euch noch ein Busticket, wenn ihr noch nicht dabei seid.
Genau, es fahren viele Busse von Ultras, von den Originalen, von die Club 26,
die einfachen Bus,
U18 oder Kids Club. Und natürlich auch die regulären Vereinsbusse. Also muss man gucken, dass man rechtzeitig da ist, damit man da auch oben parken kann.
Ja, also ich habe mein letzter Stand vom Daniel, vom Fernbeauftragten, war, dass es insgesamt, glaube ich, 10 Busse sind. Und irgendwo haben wir jetzt, oder wurde uns jetzt gestern mitgeteilt, dass da oben Platz, also direkt am Stadion ist, für 7 Busse. Das heißt, es werden vielleicht ein paar Busse nicht direkt am Stadion parken können. Da hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig da sind, dass wir nicht da irgendwo auf einen Ausweichparkplatz und dann da diesen Berg dann da hochstiefeln
müssen. Es kann aber auch sein, dass du dann
hätte ich mit dem Auto fahren auf so einen
Park-and-Ride-Parkplatz kommst, wo du dann hochgeschattelt wirst oder sowas.
Vielleicht, ja, oder man wird oben abgesetzt und der Bus parkt woanders. Stimmt. Das könnte man vielleicht auch noch das, machen.
Genau, man soll, ja genau, muss.
Und dann kommt dann später vielleicht wieder hoch. Ja, okay, das werden die hoffentlich organisiert bekommen. Also,
ich denke auch.
Alle zusammen hinter nach Kaiserslautern, unterstützt unsere Mannschaft und dass wir da hoffentlich drei
Punkte holen. Genau, bekommt mit, wie ich den ersten Auswärtssieg der Saison live miterlebe.
Yes.
Ich meinen ersten Auswärtssieg der Saison.
Ja, ist schon klar, genau. Das, ja, damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Wir verabschieden uns, bleibt uns gewogen, erzählt gerne allen Freunden und Bekannten davon, dass es hier diesen wunderbaren Podcast gibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschö.